Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Audiobeweis mit einer Spezialausgabe zur FIFA-Weltmeisterschaft. Heute wollen wir sprechen über das Österreich-Spiel gegen Spanien, das große 16-Finalduell mit dem amtierenden Europameister. Dazu blicken wir auf weitere Paarungen in diesem spannenden 16-Finale und auf das Aus der deutschen Fußballnationalmannschaft. Meine Gäste heute sind Peter Packhult, Rapid-Kapitän Matthias Seidel und Kommentatorkollege Tom Ole Mink. Viel Spaß dabei.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Audiobeweis mit einer Spezialedition der FIFA-Weltmeisterschaft. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute wieder eine große Runde hier versammelt haben, um über die K.O.-Phase der Weltmeisterschaft zu sprechen, natürlich auch vor allem über das Spiel der österreichischen Mannschaft gegen Spanien. Und dazu darf ich jetzt zunächst mal Peter Packhult begrüßen, unseren Sky-Experten. Hallo.
Servus.
Matthias Seidel, Rapid-Kapitän und Nationalteamspieler, achtfach. Servus.
Hallo, servus.
Und meinen Kollegen und Kommentator Tom Ole Mink. Servus.
Servus.
Peter, wie groß ist denn schon die Vorfreude? Bald ist es soweit gegen Spanien.
Ja, die kommt schon langsam, aber heute noch nicht. Wir haben nur zwei Tage, bis zum Spiel und da passiert ja heute noch einiges, morgen noch ein bisschen was, aber natürlich auch die Spannung wird von Minute zu Minute dann steigen, weil es ist doch ein Spiel, wo ich sage, das ist für mich ein 50-50 Spiel und Österreich könnte da eine große Überraschung liefern.
Matthias, Sie sind schon in voller Pracht, also es kribbelt schon wahrscheinlich. Wie groß ist bei Ihnen die Vorfreude?
Ah, extrem. Also ich habe die Partie gegen Algerien verfolgt und war schon ein richtiger Downfall kurz, wo wir das Tor gekriegt haben, aber dann mit dem 3-3 so spät am Ende war es ja nochmal eine richtige Euphorie. Da wo ich zugeschaut habe, war eine richtig geile Stimmung und auf das Spiel jetzt gegen Spanien freue ich mich natürlich auch und ich glaube, dass da schon was möglich ist. Spanien ist natürlich kein allzu schlechter Gegner, aber ja, Österreich als Team hat schon oft genug bewiesen, dass man so größere Namen ärgern kann und ich glaube, dass das was werden kann.
Wie geht das so in der Vorbereitung mit einem Spiel um 4 Uhr in der Früh? Kann man sich das ansehen oder ist das schon eher so Grenzgebiet, um am nächsten Tag frisch zu sein für das Training?
Ja, die Spieltermine sind natürlich nicht optimal, muss ich sagen. Wenn Österreich spielt, dann lassen wir sie es trotzdem nicht entgehen und so wie es jetzt das 4-Uhr-Spiel war am Samstag, glaube ich, von Samstag auf Sonntag. Und am Sonntag haben wir freigekauft. Also hat es gut reingepasst.
Das ist nicht gern.
Ja, ich weiß.
Aber es hat schon wieder frei.
Es lebt sich gut im Sommer. Zumindest fast.
Man muss ja das Wettertage ausnutzen.
So ist es.
Und darum hat es eben gut reingepasst. Da hat man trotzdem noch einiges an Schlaf gekriegt. Aber die restlichen Spiele, die was da mitten in der Nacht sind, die Vorbereitung, da geht es nicht viel aus.
Tom Ole, kommst du momentan auf genügend Schlaf?
Ja, aktuell ja, aber ich schaue es mir immer in der Wiederholung an, so viel wie es geht. Das geht ja dank des Sky Q Receivers, um keine Werbung an dieser Stelle zu machen.
Das stimmt. Ich hatte ja vor, das Match Real Life zu schauen in der Früh, aber wurde dann unsanft von einem Nachbar geweckt, der in der 94. Minute ein bisschen rabiater geworden ist in seiner Wortwahl, aber wir haben ja zum Glück noch ausgeglichen und deswegen wartet jetzt eben auch unter anderem Spanien im 16-Finale auf Österreich. Schauen wir gleich mal so ein bisschen auf dieses Spiel. Was ist denn von diesem Match zu erwarten, Peter?
In erster Linie einmal, dass man auch auf eine Mannschaft trifft, die was unheimlich Ballbesitz orientiert ist. Und ich habe jetzt da in der Früh ja das Interview mal da durchgelesen von unserem Co-Trainer vom Nationalteam, der was sagt, wir müssen hochpressen und festpressen. Ich muss sagen, jetzt sind diese drei Spiele hat man von unserem Pressing sehr wenig gesehen. Und ich in einer Weise kann man recht geben, die Gefahr ist aber durch diese Ballsicherheit von den Spaniern, dass man da ein bisschen ins offene Messer läuft. Und ich bin sehr gespannt, wie Ralf Rangnick die Mannschaft darauf vorbereitet, weil wenn nur ein Spieler ausfällt beim Pressen, bist du schon im Leo und du rennst nur mehr hinterher. Und wenn dann nicht alle Spieler das erfüllen, was der Trainer sich vorstellt beim Pressing, dann bist du verloren, weil so ballsicher sind sie. Ist natürlich auch bei den Spaniern immer wieder möglich, dass du einen guten Ballgewinn hast, weil sie das oft dann auch übertreiben mit denen. Aber das ist ja eine Mentalität, das zeigt die spanische Liga. Und dieser Trainer forciert auch dieses Ballbesitzspielen und dieses. Aber was man bei den Spaniern auffällt, sie schirmen nicht hinten herum die Bälle. Sie wollen immer schon trotz allem schnell ins Mittelfeld kommen, schnell auch in die vordere Position. Und da wird halt sein, wie Österreich sich da dagegen stößt. Jetzt in diesen drei Spielen hat man gesehen eigentlich, dass Österreich, wenn sie nicht vorne attackiert, eigentlich dann immer sehr viel Platz nach vorne kriegt und das auch gut genützt hat. Und ich denke, dass das vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, in diesem Spiel, lass die Spanier mit einem Ballbesitz, bleib kompakt und im Umschaltspiel dann dementsprechend die Qualität ausspielen. Du hast schnelle Spieler, du hast einen Stürmer vorne mit Marco, der auch die Bälle festhalten kann. Und auch Sabitzer und auch Leimer, wenn die nachrücken und so weiter, hast du einfach immer diese Möglichkeit, auch den Spaniern weh zu tun.
Ja, da war jetzt schon sehr viel drinnen. Ich möchte vielleicht gleich die erste Aussage von Peter aufgreifen, Matthias, bezüglich des Pressings. Man hat auch am ersten Treffer von Argentinien gesehen, wenn Österreich ins Pressing geht und eine sehr ballbesitzstarke und technisch saubere Mannschaft das ausspielen kann und lösen kann, das Pressing von Österreich, dass es dann eben enorm gefährlich werden kann. Man hat überhaupt das Gefühl, dass Österreich, und das können Sie vielleicht ganz gut bewerten, in der jetzigen Phase das Pressing nicht ganz so gut auf den Platz bringt, wie es vielleicht schon war. Da waren Sie auch unter anderem dabei in dieser Phase. Woran liegt es, dass diese, ich möchte nicht sagen, dass die Intensität fehlt, aber dass die Mannschaft geschlossen das Pressing nicht ganz so gut auf den Platz bringt, wie noch vielleicht vor ein paar Monaten in der Quali?
Ich glaube, in sowas spielen viele Sachen ein. Das habe ich mir auch schon gedacht. Also Pressing ist ja extremer Schwerpunkt beim Nationalteam und wird extremer Fokus drauf gelegt, was auch richtig gut ist. Mhm. Und jetzt in den drei Spielen ja, war es leider nicht so, wie man es vielleicht erwartet hat. Und was ich mir vorstellen kann, ist, dass ja, dort vielleicht nur ein bisschen wärmer ist, die vielen Reisen, die vielen Flüge, dass es alles ein bisschen mit reinspielt, dass man dann nicht am letzten Zacken, im letzten Schritt noch perfekt hinkommt, sondern genau um das ein bisschen zu spät ist und wenn man dann eben ausgespielt wird, dann, ja, dann schaut es schlecht aus, dann muss man den ganzen Weg wieder zurück machen und dann ja, läuft man nur noch hinterher und ich kann mich noch ans erste Spiel erinnern, da war der Start glaube ich nicht so schlecht und dann von der 30. zur 60. ja, hat es dann so ausgeschaut, wie wenn wir keinen Zugriff mehr haben und dann haben wir uns nochmal gut erfangen und ja, da war vielleicht so ein Grund, die Anspannung ein bisschen mehr, das Wetter, die Reisen, dass es alles mit einspielt. Also das kann ich mir auch vorstellen. Und darum bin ich auch gespannt, wie sie es jetzt angehen. Ob sie wieder den ja, Pressing-Fußball spielen, denn was wir auch gewohnt sind ein bisschen. Oder eben ein bisschen vielleicht zurückfallen lassen und auf Konter spielen.
Tomole, könntest du dir vorstellen, dass Ralf Rangnick vielleicht auch das System adaptiert für das Spiel gegen Spanien, dass man vielleicht mal auf eine Fünferkette geht? Vom Gefühl her hat er schon sehr stark sein System gefunden, was er auch präferiert, die Spieler, die er auf den Platz schickt. Aber wäre das mal was, wo man sagt, man kann Spanien vielleicht auch ein bisschen überraschen?
Also eine Überraschung wäre es, ich glaube das schon, aber ich kann es mir bei bestem Willen eigentlich nicht vorstellen, weil eben genau das, was über die WM-Qualifikation gut funktioniert hat, was jetzt in den ersten Spielen vielleicht noch nicht so geklappt hat, aber dann doch irgendwie die Identität der Mannschaft ist und es würde mich überraschen und ich glaube, es würde die eigenen Spieler dann auch überraschen und bestimmte Automatismen, die vielleicht noch nicht zu 100% jetzt gegriffen haben, aber dann komplett rausnehmen und das als Experiment gegen eine so starke spanische Mannschaft käme für mein Empfinden zur absoluten Unzeit.
Ja. 6 Gegentore hat Österreich schon kassiert. Auf der anderen Seite, Peter, auch schon 6 geschossen. Was überwiegt denn mehr, das Positive der Torgefahr oder das Negative, dass Österreich erstaunlich anfällig ist in der Defensive bisher?
Immer das Positive. Du musst immer das Positive hernehmen. Natürlich das Negative behandeln, gar keine Frage. Aber das Positive ist immer 6 Tore, du musst das einmal machen in 3 Spielen. Also gegenüber anderen Weltmeisterschaften, wo wir dabei waren, haben wir wirklich schon sehr viel erreicht. Aber nur kurz nur einmal zu den ganzen Pressing und das. Mir fällt das eigentlich schon seit längeren Zeitraum auf, wo man nicht mehr so in das Pressing. Ich kann mich nur auf das Rumänien. Spürerinnen. Genauso auf Zypern haben wir auch nicht mehr dieses Pressing fabrizieren können. Dann weiter das Spiel gegen Bosnien. Auch da waren wir nicht mehr in diesem Pressing-Modus so richtig drinnen. Vielleicht ist auch in einer Weise, weil sich die Mannschaften eben darauf einstellen, besser einstellen. Oder auch, weil vielleicht dann die Lücken einfach zu groß wären und du dann nur mehr hinterherlaufst. Und das zieht sich jetzt im Moment ein bisschen so durch die WM, weil die 3 Spiele, wenn wir die Chance haben zum Pressen, schaut das oft aus, wie wenn wir dann zu viel Löcher auf einmal aufmachen, wo sich der Gegner durchspielen kann. Und wenn man eher diese WM anschaut, du hast ja kein Land, musst sagen, wo du sagst, na, die sind klar unterlegen. Also diese WM muss man wirklich sagen, der einzige Ausrutscher war jetzt einmal vielleicht das Deutschland-Curaçao, dieses 7-1. Das war aber irgendwie Ausrutscher, aber du hast nie das Gefühl, dass da Mannschaften da sind, die was nicht ebenbürtig sind oder nicht nah dran sind. Wenn man allein schaut, afrikanischen Mannschaften von 10 Ländern meine weiterkommen. Also das ist das einfach, wo ich sage, hoppala, auf die hat man gar nicht so vor der WM eigentlich geschaut gehabt oder nicht so auf der Rechnung gehabt, wie sie die jetzt präsentieren. Und da wird es natürlich auch für uns jetzt da in den europäischen Duell da jetzt gegen Spanien, wird es darauf aufkommen, die gute Mischung zu finden. Wie die ausschauen wird und wie man es umsetzen kann, das werden wir dann am Donnerstag sehen.
So ist es. Jetzt wartet auf jeden Fall keine kleine Mannschaft, sondern eine große, die sicherlich der klare Favorit ist gegen Österreich. Tom Ole, wie wird denn generell Österreich wahrgenommen? Du warst ja jetzt erst in Spanien auf Urlaub, du hast eine Vergangenheit in Spanien auch durchlebt. Wie werden wir dort wahrgenommen vor diesem Spiel? Wie ist die Gemengelage, wie ist der Tenor?
Also ich habe ja die spanische Tageszeitung Marca gestern mir noch am Flughafen gekauft und da wird schon deutlich, hier steht der Weg zum Titel. Und da steht Österreich, 16. Finale, und das geht dann hin bis zum Stern. Also den haben die Spanier offensichtlich eingeplant, so als Weg zum Titel. Und in der gesamten Zeitung gibt es 10 Seiten, die zu Spanien, nur Spanien-WM sind. Dazu hat man noch 6 weitere Seiten WM allgemein. Und Österreich wird, glaube ich, 5-mal erwähnt. Also es war vor, also 2 Tage vor Matchbeginn, überhaupt gar keine Analyse, gar nichts, irgendwelche ehemaligen Spieler oder so. Das war dann heute, was ich gesehen habe, Kurt Jara, der interviewt wurde in der AS, weil er früher mal bei Valencia gespielt hat, der dann so ein bisschen gefragt wurde. Und den Gastwirt, bei dem die Spanier damals 2008 in Österreich waren, den haben sie jetzt auch nochmal ausgegraben. Aber ansonsten war ich überrascht, auch Paco Bassi, der eigentlich als Spieler gilt, der auch einen gewissen Horizont hat und der sich auch Gedanken macht, der wurde gestern gefragt, was er denn über Österreich sagen kann, und sagt, eigentlich haben sie sich noch gar nicht damit beschäftigt und hat sich nur auf das spanische Spiel konzentriert, konnte nicht mal irgendwie so grob was sagen. Also ich glaube, wenn man ihn ohne Analyse zu Argentinien, zu Frankreich, zu Brasilien gefragt hätte, hätte er zumindest versucht, irgendwie zu sagen, technisch starke Mannschaft, gute Kontermannschaft, was auch immer, Mbappé, aber offensichtlich ist ihnen gar nichts dazu eingefallen, was einerseits natürlich darauf deutet, wie selbstbewusst die Spanier sind und gleichzeitig, wie ich finde, auch eine gute Chance für Österreich ist, dass Spanien vielleicht gar nicht das Trainerteam, aber schon einzelne Spieler und auch das, was transportiert wird, dass man dazu neigt, die Mannschaft zu unterschätzen und schon deutlich weiter denkt als nur in Richtung 16. Finale.
Es ist die Frage, wie weit kriegen das unsere Spieler da drüben in Amerika mit, dass sie praktisch in den Medien gar nicht da erwähnt werden. Ich glaube, dass die nicht viel, ich glaube, die heutige Generation der Spieler ist nicht immer unbedingt Zeitung und was Erste, was gleich nach einem Spiel die Zeitung, hoppala, welche Noten habe ich und was ist was, kannst du vielleicht besser beurteilen. Und ich glaube, das ist die Frage, was kriegen unsere Spieler von diesen Mediensachen mit?
Vielleicht noch zu Spanien kurz. Matthias, wie haben Sie bis jetzt die Spanier gesehen in diesem Turnier? Wie viel haben Sie schon von denen gesehen und was hat Sie vielleicht auch sehr überzeugt und was weniger?
Ich muss ehrlich sagen, Spanien, die haben, glaube ich, schon ein paar Mal zu ungünstige Zeitpunkte gespielt. Ich weiß jetzt nicht, wann die genau immer gespielt haben. Einmal, glaube ich, schon am Abend, aber da ist es ja irgendwie nicht ausgegangen. Also ich kann jetzt gar nicht so viel über Spanien sagen. Ich muss mich jetzt Gott sei Dank gar nicht so auf Spanien vorbereiten. Ja, und darum ja, kann ich da jetzt, wie sie die Gruppenphase abgeschlossen haben, gar nicht viel sagen.
Das wird man auch sehen, aus für Rodri. Ich glaube, dass das schon ein gravierender Ausfall ist. Jetzt wird man sehen, William, glaube ich, der ist überhaupt weg. Also der ist, glaube ich, gar nicht mehr mit da.
Ja.
Ja, also sie haben schon ein bisschen Probleme auch. Wobei bei Rodri muss ich sagen, er hat noch sein Kreuzbandriss da bei Manchester City, zwar jetzt da in der Meisterschaft wieder, aber er war nicht mehr dieser Stabilisator und diese Persönlichkeit wie vor seiner Verletzung, aber ist trotzdem ein absolut wichtiger Spieler für die spanische Nationalmannschaft. Man wird sehen, wie der kompensiert wird.
Zubimendi wahrscheinlich. Der jetzt zuletzt bei Arsenal nicht mehr die Einsatzzeit bekommen hat, jetzt in diesem ganzen Turnier noch keine einzige Einsatzminute gehabt hat, aber der wird wahrscheinlich der Spieler sein, der ihn ersetzt wird. Also zeigt auch, auf was für einem hohen Niveau sie sich da...
Sie sind generell, muss man sagen, auf jeder Position fast doppelt besetzt. Mhm. Trotz der Ausfälle noch immer sehr viele Möglichkeiten. Also es wird auch überraschend zu sehen sein, Tom Ole, wer dann tatsächlich bei den Spaniern spielt. Denn Luis de la Fuente hat noch nicht so richtig eigentlich den Stamm gefunden, beziehungsweise konnte noch nicht richtig auf seinen Stamm setzen, weil ja zum Beispiel auch Lamine Yamal verletzt war zu Beginn. Da war noch gar nicht mit der Einsatzzeit zu rechnen. Also womit rechnest du?
Er hat grundsätzlich das Problem gehabt, dass es relativ viele Stammspieler gab, die während der Saison verhältnismäßig späte Verletzungen hatten. Also Lamine Yamal hatte beispielsweise eben lange mit einer Schambeinentzündung zu kämpfen, war dann hinten raus auch noch mit muskulären Problemen beschäftigt. Pedri hatte immer wieder Verletzungen. Dani Olmo, auch ein Spieler, der immer wieder muskuläre Probleme gehabt hat. Jetzt der Ausfall von Nico Williams, der auch die ganze Saison über fast gar nicht hat spielen können. Jeremy Pino wäre dann auch so ein möglicher Ersatz für ihn gewesen. Fällt auf jeden Fall, hat sich auch verletzt, scheint jetzt zumindest für einen späteren Turnierverlauf, sofern es denn dazu kommt, wieder eingreifen zu können. Aber es zeigt dann auch, Gavi beispielsweise ist auch mit dabei. Also sehr viele Spieler, also insgesamt über einen 26-Mann-Kader kann man das dann wahrscheinlich irgendwie schon moderieren, aber es sind dann schon viele Akteure, die den Spaniern fehlen oder die zumindest nicht in absoluter Topform sind. Und Luis de la Fuente ist ja ein Mann, der eigentlich sehr in sich ruht, der auch, glaube ich, es ganz gut versteht, die Spieler mitzunehmen, ihnen die Entscheidung auch zu erklären, hat dann insofern schon seinen Block hinten mit Unai Simon beispielsweise, mit Cucurella auf links, das Innenverteidigerpaar, rechts wechselt er meistens zwischen Pedro Porro und Marcos Llorente. Und zentral, denke ich, wird jetzt eben Zubimendi als Alternative reinkommen. Pedri, Fabian Ruiz, das sind so schon die Stammspieler. Lamine Yamal, Oyarzabal. Und auf links aus muss man dann eben schauen, auf wen er setzt. Alex Baena, was jetzt im letzten Spiel gegen Uruguay, der bei Atletico keine berühmte Saison gespielt hat, aber der natürlich trotzdem über viel Qualität verfügt.
Das sagt ihr richtig. Viele Namen, aber im Endeffekt noch kein richtiges Team, weil einfach zu viel Auswechslungen, zu viel Verletzungen und so weiter, weil auch beim letzten Spiel, wie beobachtet, die Wechsel, die haben dann nicht mehr funktioniert. Also der Wechsel hat funktioniert, aber das Spiel hat dann nicht mehr funktioniert bei einem letzten Spiel. Und das wird die große Frage sein, durch diese Ausfälle kommt wieder diese Kompaktheit, was sie vor einigen Wochen noch gehabt haben. Das wird die große Frage sein, ob das dann wieder so funktioniert, wie wann die Stammspieler gespielt haben.
Die statistischen Werte sind eigentlich gut, egal welche Bereiche man sich anschaut. Aber wenn man es vergleicht mit vor 2 Jahren, finde ich, fehlt ihnen komplett die Lockerheit, das Selbstverständnis, mit dem Spanien dann eben auch bei der Europameisterschaft sehr erfolgreich gewesen ist.
Also das kann vielleicht auch eine Chance sein für Österreich, dass diese Mannschaft vielleicht noch nicht hundertprozentig im Soll ist. Matthias, kann man da aus österreichischer Sicht trotzdem mit dem Mindset hineingehen in dieses 16-Finale, dass man nichts quasi zu verlieren hat, dass es ein Bonusspiel ist? Alle haben ja schon mit dem Spanien-Spiel so ein wenig gerechnet vor der Weltmeisterschaft, weil es naheliegend war, dass Österreich in dieser Gruppe Zweiter werden kann, dass wiederum Spanien die andere Gruppe gewinnt. Sind Sie da ein wenig in Kontakt auch mit Mannschaftskollegen? Wie denkt die Mannschaft über dieses Spiel? Denken Sie? Oder wissen Sie es?
Wissen du es jetzt nicht unbedingt, da habe ich noch nicht so genau nachgefragt. Aber ich glaube, dass keiner vom Team so einig ist, dass das ein Bonusspiel ist. Natürlich ist er ein guter Gegner, ein richtig guter Gegner, wird ein cooles Spiel für ja, eins von den coolsten Spielen vielleicht bisher sei. Aber ja, mit dem Mindset geht man da sicher nicht ein, dass man da mal schaut und dann, wenn man gewinnt, ist top und wenn nicht, dann ist es nicht so schlimm. Ich glaube, sie versuchen alles, dass sie da als Sieger vom Platz gehen, egal was es kostet, werden alles reinhauen, werden sie top vorbereiten und natürlich, falls dann vielleicht eine Niederlage kommt oder das Ausscheiden da ist, hat man alles versucht, hoffentlich. Dann ja, ist jetzt die Trauer nicht so groß, weil es eben so ein Top-Gegner ist, wo man auch mal verlieren kann. Aber ja, Bonusspiel, so würde ich es nicht bezeichnen.
Ist das aber vielleicht auch die Chance von Österreich in diesem Spiel, dass man der Außenseiter ist und dass viele mit Spanien rechnen? Kann das der österreichischen Mannschaft in diesem Spiel entgegenkommen, würden Sie sagen?
Ja, kann schon sein. Aber wie vorher schon angesprochen, hat Spanien super Spieler, aber nicht so, die was schon extrem oft zusammengespielt haben, die was schon wissen, wie jeder perfekt tickt am Platz, sondern ja, vielleicht kann man wieder zwei, drei neue Spieler rein und dann ja, ist das, ich will nicht so zusammengewürfelt, aber ja, wenn dann immer wieder ein paar neue Spieler reinkommen, ist das nie so leicht, dass man sich von einem Tag auf den anderen am Platz super versteht. Da hat man immer, wenn man mit einem Team spielt, das war schon ein paar Monate, ein paar Jahre miteinander spielt und vielleicht ein, zwei Wechsel sind, dann ja, da hat man schon ein Gefühl, wo läuft der hin, wo will der gerne einen Ball. Da sind so gewisse Abläufe unter den Spielern dann schon drinnen, auch, die, wo man am Platz gar nicht mehr nachdenken muss, sondern das was schon fast automatisch geht. Und ich glaube, weil du angesprochen hast, dass jetzt so ein bisschen der Außenseiter oder die Außenseiterrolle Österreich geben wird, kann schon ein Vorteil sein. Und auch wenn jetzt, und das stimmt, dass die Spanier vielleicht nicht so arg vorbereiten, was ich jetzt nicht glaube, ich glaube, die bereiten es ja top vor, ist ja kein unwichtiges Spiel und ich glaube, das kann trotzdem ein Vorteil sein, wenn Österreich am Platz geht und die Spanier werden vielleicht ein bisschen überrascht durch vielleicht das Pressing, was wir vorher schon angesprochen haben, oder wie immer Österreich das angeht.
Es ist für beide unangenehm, für beide Mannschaften ist unangenehm. Die eine, was jetzt neu zusammengewürfelt wird und für die eigene Mannschaft, wie sind die neuen Spieler? Das ist ja das Unangenehme. Für Österreich, Österreich steht mit ihrer Mannschaft. Ja, bei den Spaniern werden jetzt doch der eine oder andere neu besetzt. Und da wird man jetzt sehen, wie läuft das bei denen? Passt das gut? Oder kriegen sie einfach Probleme, weil das eben wieder neu aufgestellt ist?
Peter, aus Trainersicht, wie erwartest du die österreichische Mannschaftsaufstellung? Wird ja immer sehr viel philosophiert vor so einem Spiel. Gibt sicherlich auch die eine oder andere Baustelle aktuell in der Startelf, auch wenn man sich die Leistungen ansieht. War jetzt nicht jeder souverän in den letzten Spielen. Denkst du, es wird größere Veränderungen geben? Wenn ja, auf welchen Positionen? Ich spreche jetzt zum Beispiel einen Poschan, der nicht hundertprozentig fit ist, ein Zentrum, das bis jetzt noch nicht richtig überzeugt hat, Alaba, der immer wieder mit Muskelproblemen zu kämpfen hat.
Ich glaube nicht das Große. Also ich vermute nicht, also ich habe da gestern auch die Aussagen schon gehört und gelesen, dass alle fit sind, dass sie alle jetzt fit melden. Und ich glaube, jetzt großartig irgendwas umzustellen, vielleicht, dass er eine Position vielleicht irgendwie umstellt, aber im Endeffekt, jetzt der großartig für umzustellen, bringst ja nur wieder Unruhe ein. Also hat man ja im zweiten Spiel gesehen, wo drei neue Spieler auf einmal drin waren, dann hat das alles nicht so funktioniert. Ich glaube schon, dass er im Grunde genommen von der Aufstellung her so bleiben wird, wie wir jetzt da gespielt haben.
Wie siehst du die Position von Conny Leimer, der aktuell wahrscheinlich zu den mitbesten Außenverteidigern der Welt zählt und eigentlich nicht auf dieser Position spielt? Denkst du, er wird aufgrund der Tatsache, dass es wieder viel gegen den Ball zu arbeiten gilt, wieder eine Etappe weiter vorne spielen, um das Defensivkonstrukt nochmal zu verstärken?
Ja, beim Leimer sieht man einfach diese lange Saison von Bayern München. Er hat ja wirklich bei Bayern München fast alles gespielt, von der ersten bis heute. Ganz wenige Nicht-Einsätze. Also er war dort wirklich das Duracell-Mandel. Und das wirkt sich jetzt im Moment ein bisschen, schaut so aus, weil die ersten drei Spiele war der Conny nicht dieser Conny, den was man kennt hat. Er hat natürlich hervorragend das Tor jetzt vorbereitet, war wirklich sensationell, aber er hat im Moment einfach, glaube ich, dürfte er vom ganzen Fitnesszustand, was auch verständlich ist, wenn du so eine lange Saison bei Bayern München hast, das war ja unglaublich, diese Saison von Bayern her, und so viele Spiele, so viele Einsätze, und jetzt geht das noch einmal in die nächste Konzentration, dass er da im Moment ein bisschen Milch geben leider muss, weil der Körper funktioniert halt einfach nicht immer so, wie man will. Und da wird man halt sehen, in welcher Position. Ich glaube, dadurch wird glaube ich, der Teamchef jetzt nicht sehr viel ändern. Er wird wieder hinten mit Bosch spielen und davor mit Leimer. Ich glaube, dass ihm auch diese Position auch sehr, sehr gut taugt. Und man wird halt sehen, wie frisch, dass man dieses Spiel angehen, auch vom Kopf her. Man redet zwar immer, man hört immer mehr, ja, was ist, wenn man ausscheiden? Nein, warum redet man immer vom Ausscheiden? Beginnen wir einmal das Spiel, machen wir das Spiel einmal. Und das ist, glaube ich, das, was auch sehr, sehr wichtig ist, was diese Spieler oder diese neue Generation, ich sage neue Generation, so wie bei Matthias, ein bisschen anders gepolt sind und gar nicht so über den Gegner sich viel Gedanken machen, sondern einfach munter und froh in die Spiel reingehen.
Kamole, wen erwartest du links in der Viererkette? Und egal, wen es trifft, wird das für dich auch das Schlüsselduell sein in diesem Spiel, wenn es gegen Lamine Yamal geht?
Das ist, finde ich, die spannendste Personalie eigentlich im Team, wie Ralf Rangnick das am Ende des Tages lösen wird. Denn Lamine Yamal, wir haben es jetzt auch die letzten Spiele gesehen, erstes Spiel gegen Kap Verde ist er spät eingewechselt worden, aber dann gegen Saudi-Arabien im zweiten Spiel schon sehr entscheidend, gegen Uruguay auch immer wieder kaum zu stoppen, und gibt im Prinzip ja mehrere Möglichkeiten. Vene wäre eine, Leimer die andere. Ich denke, so oder anders wird man immer wieder in Situationen geraten, in denen Lamine Yamal an egal welchem Gegenspieler vorbeikommt und muss entsprechend sehr, sehr aufmerksam sein in den Räumen direkt dahinter. Ihn allein, also einen Spieler allein über 90 Minuten halte ich für gewagt, dass egal welcher es ist, das ausreicht, um Lamine Yamal komplett zu stoppen.
Ich würde, Leimer ist hergeschenkt. Wenn du in Leimer links hinten hinstößt, Dann schenkst du den Spieler her, der andere Qualität nach vorne hat. Vor allem, er kommt ja da mit dem falschen Fuß auch. Also diese Option sehe ich eigentlich nicht. Ich glaube schon, dass er trotz allem mit dem Vene, weil der wirklich beweglich ist und auch auf diese Körpertäuschungen sehr, sehr gut eingegangen auf Lamal. Natürlich war das ein Pech jetzt da beim letzten Spiel, wo er den Ball abdeckt. Und der geht an die Stangen und der klaut ihm im Ball das. Aber sonst, er kommt gut nach vorne, er hat gute Ansätze nach vorne, gute Möglichkeiten. Und ich glaube auch von der Beweglichkeit, der da zu Lamal passen. Aber der Ralf wird anders vielleicht denken.
Ja, dann schauen wir mal, ob es für Österreich da eine mögliche Sensation geben kann gegen Spanien. Donnerstagabend wissen wir dann auf jeden Fall mehr. Matthias, es gab ja bis jetzt schon sehr interessante K.O.-Spiele in diesem 16. Finale und die ein oder andere Überraschung, unter anderem ja auch Paraguay gegen die deutsche Nationalmannschaft. Wie haben Sie dieses Ergebnis miterlebt und generell die WM der Deutschen gesehen?
Ja, ich muss sagen, da habe ich mir die erste Halbzeit angeschaut, dann ist auch ein bisschen spät geworden. Meine Freundin hat gesagt, ob ich in der Nacht aufgewacht bin, weil sie ja keinen Schreien gehört hat. Was er sieht, da ist Deutschland, glaube ich, genau ausgeflogen zu dem Zeitpunkt. Und ja, die Deutschen, ja, ich habe einige Spiele gesehen, es war jetzt nichts arg Berauschendes, es war okay und ja, nicht schlecht, aber für deutsche Verhältnisse oder für die Spieler, die was sie haben, die Qualität, was die Spieler da bei Deutschland haben, ja, war das wahrscheinlich allen in allem zu wenig.
Peter, hat dich das auch überrascht, wie wenig Deutschland aus diesen Möglichkeiten gemacht hat, wenn man bedenkt, gerade im Mittelfeld auch ein Prunkstück mit Kimmich, Metscher, Pavlovic, vorne Havertz, Wirtz, Musiala, das ist ja eine unglaubliche Qualität. Wieso hat es Julian Nagelsmann nicht geschafft, in dieser bisherigen Zeit, in der DFB-Teamchef ist, vor allem dieser Mannschaft ein Gesicht und eine Spielidee zu geben?
Weil einfach zu Veränderungen, die er mir vorgenommen hat. Und wenn man die letzten zwei Jahre so jetzt hernimmt, diese ganzen Änderungen, diese Neuerfindungen von ihm, die haben einfach nicht funktioniert. Man braucht sich nur die nicht nur jetzt diese drei Spiele, was gehabt haben, oder vier Spiele, sondern auch vorher schon die Spiele. Das war zeitweise waren ja da Spiele dabei, wo sie nicht vorhanden waren, wo sie einfach nicht diese Erwartungen, wo die Mannschaft nicht diese Erwartungen erfüllt haben, was man in der Öffentlichkeit von einer erwartet. Vielleicht ist das auch zu hoch geschraubt. Und ich glaube einfach durch seine ganzen Umstellungen und auch vor allem das Theater in Undorf, das hat schon was bewirkt, dass du auf einmal Unruhe in der Mannschaft hast und diese ganzen Umstellungen. Und das hat einfach auch dazu beigetragen, dass die Mannschaft nicht diese Mannschaft, das ihre Leistung am Platz bringen hat können, was man sie erwartet, die, was sie bei den Spitzenclubs sind. Und da hat er sicher seinen Anteil daran, dass das nicht so funktioniert hat, wie es eigentlich bei Deutschland immer eigentlich funktioniert hat.
Tom Ole, deutsche Medienlandschaft hat sich natürlich jetzt eingeschossen auf die Nationalmannschaft. Viele sind zu Wort gekommen, natürlich auch Größen wie Jürgen Klopp, der gesagt hat, das ist eben auch nicht mehr das deutsche Team, das es einmal war. Vielleicht muss man auch wieder mit mehr Demut an die Sache herangehen. Wie siehst du es persönlich, was das deutsche Team betrifft?
Ich glaube, also wenn du dir die Kader anschaust in Deutschland, dann hat sich das deutsche Team an sich, was die Spieler angeht, in den letzten 25 Jahren stark verändert. Ein viel technischeres Profil als früher, weniger die Arbeitermentalität, die es vielleicht früher nochmal gab, WM 2002 beispielsweise, als Deutschland das ja überraschend bis ins Finale damals geschafft hatte gegen Brasilien. Von den Spielern hätte technisch wahrscheinlich heute wenige die Möglichkeiten, in der Mannschaft mitzuspielen. In anderen Bereichen hat man es eben aber nicht geschafft, einen Teamgeist wirklich zu entwickeln. Ich glaube, es gab viel zu viele Nebenschauplätze, sei es die Torwartpersonalie beispielsweise. Neuer, der jetzt während der Spiele zwar nicht die großen Patzer hatte, aber auch nicht nachgewiesen hat, weshalb es so wichtig war, ihn zurückzuholen, um gleichzeitig Oliver Baumann, der alle Quali-Spiele gespielt hat und sich nicht zu Schulden kommen lassen hat, nur noch auf die Bank zu setzen. Und so kann man es dann, Peter hat das angesprochen, Undorf beispielsweise, das sind alles Personalien, die sich dann eben aufsummieren und die dann, ich glaube, auch dazu führen, dass die Mannschaft eben zu keinem Zeitpunkt an das individuelle Leistungsvermögen, das die Spieler zweifelsohne haben, herangekommen ist.
Die neue Entscheidung hat sicher für enormen Wirbel innerhalb der Mannschaft gesorgt, weil du kannst nicht einen Spieler, der was vor zwei Jahren sagt, aus, ich beende die Karriere und am letzten Drucker, drei Tage vor Nennungsschluss oder was, ich glaube drei Tage waren es, auf einmal sagen, hoppala, naja, da geht ja was vor. Auch wenn sich der Baumann hervorragend, ich habe das Interview damals gehört, super verhalten hat, natürlich nach außen, was soll ich anders sagen, er kann nicht hier sagen, ich bin, aber das hat natürlich innerhalb was bewirkt. Also, und ich glaube auch, dass der Neuer selber nicht mit dieser hundertprozentigen Überzeugung oder bis in diese Weltmeisterschaft gegangen ist, weil wenn man gewisse Szenen sieht, wo die Mannschaft zusammengekommen ist, wo nach diese 25 Minuten, man da immer unterbrochen wird oder nach einem Spiel, er war immer so ein bisschen abseits von der Mannschaft, also nie dieser Neuer, was er bei Bayern, wo er mittendrin ist. Und das hat sicher auch natürlich in der Mannschaft auch was bewirkt. Und das sind natürlich Dinge, die was in Nagelsmann jetzt natürlich am Kopf fallen.
Ja, Tom Ole, denkst du, hat Julian Nagelsmann eine Zukunft? Rudi Völler hat sich schon schützend für ihn gestellt, meint noch immer, er ist der beste Mann für dieses Amt. Julian Nagelsmann, der Vertrag bis 2028 hat, wird er natürlich auch dementsprechend weitermachen. Aber Rudi Völler meinte auch, das entscheidet natürlich nicht er alleine, sondern der DFB. Wie denkst du, stehen die Chancen, dass wir Julian Nagelsmann auch in den kommenden Monaten als deutschen Teamchef sehen?
Ich glaube, sie stehen sehr gut, allein aus dem Grund, dass Julian Nagelsmann nach allem, was man so liest, ein Jahresgehalt von ca. 7 Millionen Euro bekommt und der Vertrag noch 2 Jahre Gültigkeit hat und es keine, also eine Ausstiegsklausel für den DFB nur gegeben hätte, wenn Deutschland die Gruppenphase verpasst hätte oder da einmal ausgeschieden wäre. entsprechend wird es sich der DFB nur schwer leisten können, jemanden freizustellen, wenn es kein anderes Angebot gibt für Julian Nagelsmann und ihn mit 14 Millionen Euro bis zur nächsten Europameisterschaft einfach ohne Vertrag zu lassen. Allein das ist, glaube ich, schon ein Punkt, der es sehr schwer macht, den dort handelnden Personen überhaupt eine andere Entscheidung zu treffen. Wenn, dann glaube ich, müsste die Initiative von Julian Nagelsmann selbst ausgehen. Vielleicht auch, indem man ihm einen Rücktritt nahelegt. Aber ich glaube, allein aus finanziellen Gründen deutet sehr viel darauf hin, dass Nagelsmann noch mindestens ein weiteres Turnier oder zumindest den Weg Richtung Turnier bekommt.
Ich habe ein Interview mal angeschaut von Marcel Reif. Er sagt genau das Gegenteil, was du jetzt einmal gesagt hast. Marcel Reif ist eigentlich sehr, sehr gut der informierte Journalist. Also der weiß immer, was zum Ärm ist. Aber ich glaube auch, wenn man Jürgen Klopp so hört, von der ganzen Aussage her, dass es nicht einfach ist. Weil Marcel Reif sagt zum Beispiel auch, dass der Nagelsmann alles allein machen will. Und nicht mit einem Rudi Völler so enger kommuniziert, ob stimmt oder nicht, wissen wir nicht. Marcel Reif hat das gesagt. Und er würde sich mehr wünschen, dass Nagelsmann mehr mit Völler und so weiter sich austauscht. Das müssen aber die zwar selber wissen. Aber ich glaube auch, dass es eng wird für Nagelsmann. Das Finanzielle, auch wenn man das Finanzielle, da kann man nur seinem Manager gratulieren, wenn du immer solche Verträge hast, aber man sieht ja auch, bei Bayern München hat es diese Probleme gegeben, trotz Vertrag. Wenn du irgendwie anders gepolt bist und das nicht rüberbringen oder diesen Erfolg nicht bringen kannst. Bei Bayern München hat er zwar den Erfolg gehabt mit der Meisterschaft, aber sonst im Europacup gleich weg gewesen und da alles Geld dann so eine große Rolle spielt, wird man sehen. Man wird sehen, Völler nach außen hin, natürlich ist er loyal und halt zu ihm. Es wird halt dann auf dieses Gremium, was da entscheiden wird, die was da sagen, hoppala, was haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren bewerkstelligt, was ist rausgekommen, können wir da weitergehen oder können wir nicht weitergehen.
Und auch die Alternative wäre natürlich die Frage. Also wenn Jürgen Klopp, der glaube ich jetzt nicht komplett abgeneigt zu sein scheint, Kandidat wäre, würde man vielleicht auch etwas eher bereit sein, Nagelsmann zu entlassen, als wenn es jetzt eben diese Option konkret nicht gibt.
Geht sicher auch um die Alternativen, definitiv. Also Deutschland, summa summarum, definitiv ein Flop dieser Weltmeisterschaft, muss man sagen. Die Frage ist, was hat man sich erwartet? Die Frage ist das einfach genug, was das DFB-Team da geleistet hat? Matthias Seidel, was wäre denn an Ihrer Stelle bis jetzt ein Top dieser Weltmeisterschaft? Wer hat Sie denn positiv überrascht? Wer könnte es vielleicht zu einer ganz großen Sensation bringen?
Erstmal positiv überrascht hat mich Frankreich nicht. Ich habe gewusst, die haben enorme Qualität und vor allem, was die vorne zusammenspielen, ja, schaut man sie schon sehr, sehr gerne an. Haben eine extreme Qualität, haben überragende Tore geschossen. Und ja, werden einer Favoritenrolle dabei mal gerecht. Das kann man auf jeden Fall mal sagen. Ansonsten, es gibt einige Mannschaften, ich glaube, wie wir es vorher schon besprochen haben, es gibt viele Mannschaften, die was ja so ein bisschen der Underdog waren, aber trotzdem extrem gut sein können. So Elfenbeinküste oder so, die sind zwar jetzt ausgefallen, aber die waren jetzt bis jetzt nicht so schlecht oder was ich gesehen habe, aber Norwegen, wenn ich an die Spiele denke, haben auch Qualität eingebracht. Die kommen dann gegen Frankreich. Da haben es einige Wechsel schon vor dem Spiel gemacht und haben trotzdem eine gute Leistung gezeigt. Die haben zwar verloren, aber wenn man sich das Spiel anschaut, war es teilweise nicht so schlecht und auch die anderen Gruppenspiele. Also ich habe jetzt kein Team, das was jetzt arg top, das was ich komplett unter dem Radar gehabt habe, performt hat. Aber es gibt viele Mannschaften, die nicht so am Schirm gehabt haben, aber die was trotzdem eine gute WM bis jetzt spielen.
Peter, ich kann mich erinnern, beim letzten Podcast, als wir gemeinsam da gesessen sind, hat dich Brasilien gegen Marokko so fasziniert, dieses Spiel. Wie haben sich die Brasilianer seit diesem ersten Spiel entwickelt, deiner Meinung nach?
Ich denke, das wird das nächste Spiel sein. Ich habe mir das letzte Spiel angeschaut, wo sie mit aller ich sage, mit aller Macht dann noch zum Schluss das 20 gemacht haben, aber sie haben da große Probleme trotzdem gehabt, wieder, also Brasilien bleibt weiterhin, sage ich, ein bisschen, ist natürlich Brasilien, aber irgendwo noch immer so die Wundertüten. Marokko ist jetzt trotzdem Marokko, ich habe es damals schon gesagt, Marokko ist trotzdem noch immer stark ein, weil wie die kompakt stehen, wie die auch nach vorne, wenn man bedenkt, die Position von unserem rechten Verteidiger, wo der oft auftaucht in der Spitze, das ist unglaublich. Das müsstest du auch machen.
Nur, dass ich nicht Rechtsverteidiger spiele.
Hast du auch spielen müssen, nicht?
Ist auch schon mal vorgekommen.
Ich weiß nicht, dass du so, wie der Hakimi da nach vorne auftauchst und ein Tor machst. Aber Marokko...
Ist beeindruckend.
Es ist schon das, was... Und ich warte noch immer auf den ein oder anderen afrikanischen Staat, was sich da noch ergeben wird jetzt in den nächsten Tagen. Weil Argentinien hat man so und so am Zettel, Frankreich jetzt mit dieser Leistung, aber und aufpassen, glaube ich, auch auf USA.
USA ist richtig im Flow und Tomole wollte ich gerade nach Kanada fragen mit Jesse Marsh. Wie sehr beeindrucken dich die Gastgeber, einer von drei?
Ich finde alle drei. Alle drei wirklich gut. Mexiko ja sowieso schon in der nächsten Runde. Die USA bislang gut in allen Begegnungen und auch Kanada, das ja eigentlich bis vor, ich glaube beim letzten Turnier waren sie jetzt auch schon mit dabei, aber davor galten sie ja als klassische Eishockey-Nation eigentlich nur. Also wenn man sich da anschaut, was da entstanden ist in den letzten Jahren, auch natürlich mit Hinblick auf die WM, aber wie die Fußballbegeisterung in Kanada auch gestiegen ist und was sie für auch interessante Spieler inzwischen haben, dann finde ich, ist das vor allem in der Offensive, genau. Beispielsweise David oder Buchanan, die da vor allem mir jetzt spontan einfallen. Aber das sind schon, oder Kanada ist schon eine Nation, die sicherlich zu den positiven Überraschungen spielt. Was ich jetzt sehr schade finde aus kanadischer Sicht, ist, dass es eben jetzt nicht mehr in Kanada weitergeht, sondern eben in die Vereinigten Staaten. Und das als Gastgebernation, das tut dann so früh im Turnierverlauf schon sehr weh, wie ich finde.
Also da geht der Heimvorteil so ein wenig verloren, diese Begeisterung. Wir haben ja auch vor dem Podcast kurz gesprochen. Kommt ja immer wieder mal vor, dass bei Weltmeisterschaften gerade die Gastgebernationen sehr weit kommen. Also das kann schon beflügeln. Etwas, was vielleicht für die USA spricht, Peter.
Volle Fälle. Ich meine, die USA vom Kader her oder was sie in den letzten Jahren in Amerika entwickelt hat, also das ist schon großartig, die waren immer fußballbegeistert und aber dass sie jetzt so stabil und so eine gute Nationalmannschaft haben, also ich weiß noch, wie Bärhalter Trainer war und hat das eigentlich diese Mannschaft erst oder diese Nationalmannschaft erst ins Rennen gebracht und aber sie haben einfach sehr, sehr gut weiterentwickelt und das ist einfach für mich im Moment auch ein bisschen die Überraschungsnation dieser WM.
Du hast die afrikanischen Mannschaften angesprochen. Was traust du unter anderem Senegal zu gegen Belgien? Die Belgier haben bis jetzt nur mäßig überzeugt. Ist da eine Überraschung drin?
Wäre keine Überraschung, weil Senegal ist Afrikameister. Sie sind halt nur eben aufgrund des, was passiert ist. Glaube ich, es gilt nicht offiziell aus, aber sie fühlen sich selber, was auch richtig ist, weil sie haben es sportlich ja erreicht und von der Mannschaft her mit Mané und alles, also sie haben schon Spieler drinnen, die was wirklich sehr gutes Niveau haben und ich glaube, dass Senegal auch dementsprechend auch noch für die eine oder andere Überraschung sorgen kann.
Ja, interessant auch England unter Thomas Tuchel, die ja durch die Qualifikation durchgefegt sind, extrem stabil waren in der Defensive, jetzt bei der Weltmeisterschaft noch nicht hundertprozentig angekommen sind, hat man das Gefühl, aber natürlich einen enorm starken Kader, Matthias Seidel. Was trauen Sie den Engländern zu? Wie weit kann der Weg gehen?
Ja, wenn wir schon bei England sind, ich bin in so einer Kicktipp-Gruppe drin, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das kennt. Da kann man so die Spiele tippen und auch den Sieger und ich bin auf England gegangen.
Als Weltmeister.
Ist ein bisschen gewagt, aber ich glaube, sie haben ja schon enorme Qualität, vor allem in Kane vorne, was die Tore schießen soll, mit allem rundherum, aber uns bis jetzt noch nicht in Topform waren. Glaube ich trotzdem, dass der Weg noch weit gehen kann. Man hat schon öfter bei großen Turnieren gesehen, dass man in der Gruppenphase noch nicht top performen muss, sondern wenn es dann wirklich eng wird, zum Finale hingeht, dass man dann da sein muss. Und ich traue England schon einiges zu. Und auch ja, an der Nominierung für die Spieler sind ja einige, die was sehr bekannt sind, nicht dabei. Und da finde ich ja irgendwie cool, weil von außen denkt man dann, warum ist der nicht dabei? Aber innen, ja, wird sich der Trainer schon was denken. Und dass man das, sich das traut, steht sicher hinter dem Trainer. Und darum würde man das auch taugen, sofern es Österreich nicht wird, dass England wird.
Sie haben Harry Kane angesprochen. Generell spannend zu sehen, wie wieder einmal die größten Fußballer, die es hier auf diesem Planeten gibt, auch bei einem Großereignis liefern und überzeugen. Wir haben Lionel Messi mit 6 Toren, wir haben seit heute Nacht Kylian Mbappé mit 6 Toren, wir haben einen Harry Kane, der schon, glaube ich, jetzt 4-mal getroffen hat. Wir haben Erling Haaland, der gestern wieder getroffen hat. Dritter ist in der Torschützenliste. Wie faszinierend ist das für Sie als aktuellen Athleten zu sehen, wie diese großen Spieler auch bei so einem Event dann abliefern?
Extrem faszinierend. Da lastet extremer Druck auf die Spieler, weil die Nationen natürlich auch auf die Spieler bauen, denen das Vertrauen geben, da, und die müssen das oder sollen das zurückzahlen mit Toren, mit super Leistungen. Und ja, wie man sieht, schaffen das fast alle Superstars bei der WM bis jetzt. Und schon extrem faszinierend, wie stark die auch im Kopf sind, wenn ein Turnier ist, wenn ja nicht so viele Spieler sind, dass man dann trotzdem jedes Spiel voll da ist, für die Mannschaft da ist, viele Tore erzielt. Das ist sicher nicht selbstverständlich, aber darum sind die Spieler, die was gerade angesprochen worden sind, auch ganz, ganz oben an der Spitze, weil die ein sehr, sehr wichtiges Spiel performen.
Peter, der einzige Name, der da noch dazu passen könnte, der allerdings noch nicht auf diesem Level performt hat, ist Cristiano Ronaldo. Portugal gegen Kroatien, sehr interessantes Spiel. Wie siehst du zum einen die Portugiesen, wie siehst du Cristiano Ronaldo, seine Rolle in der Mannschaft, und kommt Portugal über Kroatien?
Ich glaube schon. Obwohl, dass ich auch mehr Kroatien-Fan bin von diesem ganzen Fußball, was ich aber. Es spricht einfach für die Portugiesen, weil sie immer auch bei Turnieren auch dementsprechend dann immer ihre Form finden. Natürlich, Ronaldo mit seinen 41 Jahren, da kann man nur in Hut ziehen, dass du noch immer so fit bist wie topfit und auf diesem Leistungsniveau ist. Der Unterschied bei ihm und Messi ist einfach, er ist einfach, ich sage immer, wie wir immer gesagt haben, zu torgeil. Für den zählt nur er, ich muss ein Tor machen, und das, und bei Messi, der spielt das alles locker im Endeffekt runter, kommt er zu seinen Toren. Und bei ihm, wenn man Ronaldo sieht, man auch bei seinem Torjubel oder was auch beim letzten Spiel, das Ich in sich, was er hat. Und natürlich, die Spieler akzeptieren das. Die Spieler, für die Spieler ist für die eigenen ist er natürlich der Spieler, der was über alles steht. Aber im Endeffekt kann das auch dann oft hemmen. Aber im Endeffekt, du siehst, wie er sich beim Spiel oft positioniert, einfach um anspielbar zu sein, um Tore zu machen. Und da ist einfach wirklich dieses Ich will. Und bei Portugal, da weiß man, taktisch immer eine hoch ausgebildete Mannschaft, also von der Organisation her, gegen portugiesische Mannschaften spielen, ist immer schwer. Und
mit Superstars.
Absolut, und vor allem von der Ballsicherheit, von der Kompaktheit her, wie sie die stellen. Also die sind technisch, taktisch wirklich eine Weltklasse-Mannschaft. Bei Kroatien ist einfach ein bisschen das Problem, glaube ich, das Alterslimit. Wer unter die ersten, bei den ersten Öfen steht, auch wenn jetzt natürlich Modric gefeiert wird, 200 Länderspiele, das ist ja unglaublich, wenn man bedenkt, aber irgendwo musst du dann Milch geben, irgendwann bist du dann das Opfer von denen, und darum glaube ich trotz allem, dass im Endeffekt sie Portugal da wahrscheinlich durchsetzen wird.
Tomole? Gehe ich mit. Also ich glaube auch, dass Portugal am Ende des Tages ja, knapp vorne liegt, aber ich glaube, dass es ein richtig spannendes Spiel wird. Verlängerung habe ich getippt.
Kommen die noch in den Flow, und wie siehst du die Rolle von Ronaldo?
Ich glaube nicht, dass sie auf das Niveau kommen, das ausreicht, um es bis ins Halbfinale zu schaffen. Ich glaube, dass sie eben sehr viele gute Spieler haben und auch so der gesamte Kader auch eine Menge mitbringt. Für mich fehlt allerdings bei den bisher gezeigten Leistungen noch zu viel, um es zu einem absoluten WM-Favoriten zu bringen. Und Cristiano Ronaldos Rolle, ja, ich glaube, er hat einen Großteil seiner 50 besten Spiele alle schon gespielt, wenn nicht sogar alle 50. Und ist trotzdem natürlich als Mensch, als Spieler, der sehr viel verkörpert, enorm wichtig, glaube auch nach innen in den Kader herein. Also ihn jetzt abzusägen, wird nicht funktionieren, in keinem Fall. Irgendeine Alternative, ist schwierig. Aber andererseits, er ist natürlich auch trotzdem weiterhin in der Lage, solche Spiele immer noch allein zu entscheiden. Also sei es in der dann auch nur saudi-arabischen Liga oder auch im Nationalteam, indem er es auch dann in den vergangenen 2-3 Jahren dann auch immer wieder geschafft hat, wichtige Tore vor allem zu erzielen.
Na, dann sind wir gespannt, was uns dieses 16. Finale noch so bieten wird. Kommen abschließend nochmal zurück zu Österreich gegen Spanien und jetzt würde ich gerne noch wissen, wo werdet ihr dieses Spiel verfolgen und was sind denn so eure Tipps? Wir beginnen vielleicht mal mit Matthias.
Die Frage war ich nicht vorbereitet, aber wo ich zuschaue, weiß ich auch noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Ist eher spontan bei mir. Ich würde mal sagen, ansonsten noch 90 Minuten und noch ein Elferschießen holen wir uns den Sieg.
Peter?
Ich habe schon bei meiner Kolumne bei der Heute-Zeitung das selbe Ergebnis tippt.
Auch mit Elfmeterschießen Sieg Österreich?
Nein, da eben nicht.
Endlich einmal einer, der sich traut, auch gegen das eigene Land zu tippen.
Ich glaube, es will keiner nach 120 Minuten dorthin gehen. Das hat man auch jetzt bei Deutschland gesehen. Du willst dort nicht dabei sein. Und da wird man halt sehen, wer bei uns noch am Platz überhaupt steht und da die Entscheidungen trifft. Aber wie gesagt, vom Ergebnis her hoffe ich auch auf ein Unentschieden, dann ist es ein tolles Ergebnis. Und Elferschießen, ja, da verlässt uns der liebe Gott.
Der Fußballgott. Elfmeterschießen, bevor wir uns von Tomole noch den Tipp abholen. Hat dich das überrascht, wie schlecht die Qualität war in diesen letzten Spielen bei den Elfmeterschießen? Da ging ja die Entwicklung eine Zeit lang schon in eine ganz andere Richtung. Ich erinnere mich an Finalspiele, da hat es gegeben 14-12 Ergebnisse im Elfmeterschießen. Und momentan hat man das Gefühl, ist der Druck einfach enorm.
Absolut. Also, und vor allem die Torleute heutzutage, also wie vielleicht jetzt zu meiner Zeit, da stehen ja Baum drinnen. Ne? Das sind alle, es gibt glaube ich keinen Tormann unter 1,90, wenn ich mich nicht täusche. Also, die meisten sind eh noch größer und wenn du dann natürlich einmal da stehst, er weiß selber, er ist selber ein guter Elfmeterschütze, aber wenn du dann bei einem WM-Spiel, da liegt so viel, jeder will ihn verwandeln, aber dir geht im Endeffekt so viel durch den Kopf und du willst vielleicht dorthin schießen, schießt aber nicht dorthin und der Dormer errat dann die Ecken. Aber was beim letzten Schießen für mich ist das Überraschende war, dass zwei Spieler gar nicht einmal das Tor getroffen haben. Auch Messi hat das letzte Mal nicht das Tor getroffen. Das waren, ich glaube, der Tar hat drüber genagelt und irgendwann hat auf der Seite, also das ist für mich das, was ein bisschen das Komische ist. Aber ist natürlich klar, wenn du nach 120 Minuten, das ist eine Belastung, die kann man nicht beschreiben, die muss man wirklich erleben. Da können wir jetzt erzählen, was wir wollen. Du musst jetzt da selber einmal dort stehen und es ist sogar bei einem Freundschaftsspiel, sage ich, gehst du nicht einfach hin und sagst, hoppala, den haue ich rein, sondern da tut auch der Kopf mitdenken.
Dann geht erstmal ein bisschen was durch den Bauch und beim Freundschaftsspiel ist vielleicht nicht so arg, aber wenn du dann so entscheidende Elfmeter hast, ist das schon eine extreme Anspannung und Goalies mittlerweile bewegen sich ja schon manche extrem früh, wie wir ein paar Elfmeter schießen schon gesehen haben und auch wenn du perfekt in die Ecken schießt, ist er dann vielleicht nicht einmal drin und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das gestern, vorgestern war, wo er Öf eigentlich wäre super ins Kreuz gegangen und der Goalie hat ihm so gehalten, das was mich auch ein bisschen überrascht hat. Und darum auch, wenn man top schießt, heißt das nicht das Einige. Das war ja vor ein paar Jahren vielleicht nur eher so.
Du meinst vielleicht den Freistoß gestern von Norwegen. Das war aber ein Freistoß.
Aber ja, Freistoß den kann ich gut unterscheiden. Aber
danke. Den, ja, Matthias hat schon recht. In Niederlande gab es einen Spieler, der hat geschossen.
Nein,
Da stand der Tor.
War ja nur Spaß. Schon,
ja, im Eck. Ich möchte nur ein bisschen bestätigen. Liegt aber auch daran, dass es ja heutzutage schon für alle Statistiken gibt und die Torhüter sehr gut geschult werden vor einem Elfmeterschießen und dementsprechend auch schon oft wissen, wo die Schützen zu 70-80% hingehen.
Das wird immer bei einem Elfmeter wird immer sein. Ja, ich habe das letzte Mal haben wir mit den Rapid-Oldies gespielt und war ein Elfmeter für uns und natürlich alle haben wieder gesagt, ich soll schießen und ich habe zum Stefan gesagt, nein, ich bin gerade erst reingekommen, schieße am du. Und der Steffi ist eigentlich ein sehr, sehr sicherer Elfmeterschütze. Also kann mich nicht erinnern in meiner Zeit in die 5 Jahre bei Rapid, dass der irgendwann einmal einen Elfmeter verschossen hat. Und da, jetzt, wie wir da gespielt haben, schießt er den an die Stangen, aber ich habe natürlich aufgepasst und das genau auf meinen Fussel kommen. Und Steffi, der gerettet. Nicht? Aber Elfmeterschießen ist nicht so einfach.
Eine eigene Disziplin. Tomola, jetzt wollen wir natürlich noch deinen Tipp hören.
Ich habe getippt in der Sky-Tipp-Liga 2-0 für Spanien. Ich glaube nach Verlängerung, weil die Spanier dann über die stärkere Bank verfügen und es, glaube ich, sehr, sehr schwer ist, Spanien, das ja noch kein Gegentor bekommen hat, irgendwie zu schlagen. Und dann hätte Unai Simon den alten Rekord von Walter Zenger eingestellt, überboten, was Minuten ohne Gegentor bei Weltmeisterschaften angeht.
Bin mir nicht sicher, ob du am Freitag noch bei Sky arbeitest.
Gut, auf jeden Fall ein durchaus mögliches Resultat. Nach Verlängerung, was tippt die Marker?
Die Marker, also ich glaube, die Marker hat sich ja hier schon auf den Weltmeistertitel Spaniens festgelegt.
Ja, dann sind wir gespannt und drücken natürlich dem österreichischen Team ganz fest die Daumen. Mal schauen, was da drinnen ist am Donnerstag gegen den amtierenden Europameister. Für heute sage ich, Peter, danke fürs Dabeisein, für deine Ausführungen und Expertisen. Matthias, vielen Dank an Sie fürs Vorbeikommen. War schön, Sie mal in der Sommerpause zu sehen, also in unserer gefühlten Sommerpause. Bei Ihnen ist ja die Vorbereitung schon voll im Gange.
Danke für die Einladung.
Ich bin schon wieder frei. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter bei Rapid? Wann geht's ab ins Trainingslager?
Sonntag haben wir noch ein Spiel und dann geht's aber ins Trainingslager. Und bis dahin trainieren wir auch noch ein paar Mal. Also jeden Tag kommen wir auch nicht schon.
Und Ende Juli sehen wir dann Rapid wieder mit Ihnen live auf Sky. Tomole, danke fürs Dabeisein.
Danke. Bei mir geht's zu Tour de France. Auch nicht schlecht.
Auch nicht schlecht.
Tour de France. Auftrag in Barcelona.
Super.
Tolles Event.
Und ich bin am Freitag mit der Rapid Oldies.
Ja? So ist jeder beschäftigt.
So ist jeder beschäftigt.
Hast du schon was vor?
Also eine bunte Runde mit bunten Aktivitäten. Freut mich sehr, dass Sie mit dabei waren und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bis zur nächsten Ausgabe hier bei der Audiobeweis mit den Spezialeditionen der Weltmeisterschaft.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.